Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am Donnerstag mit der Sendung Doppelpunkt.
Doppelpunkt.
Täglich hört man sie und sieht die Ambulanz durch die Strasse rasen. Man hat mit den Fingern die Ohren zu, weil die Sirenen so laut sind, dass sie in den Ohren wehtun. Und ist froh, dass man nicht selber der oder die ist, der die Hilfe braucht. In der Stadt Zürich rückt die Ambulanz pro Tag 90 Mal aus. Das macht auf das Jahr über 32'000 Mal. Der Rettungsdienst von Schutz und Rettung Zürich ist einer der grössten in der Schweiz. Die Rettungssanitäter bringen zum Beispiel alte Leute vom Spital zurück ins Heim, beruhigen Eltern, wenn ein Kind einen Fieberkrampf hat, und müssen die Nerven behalten, wenn sie nach einem Autounfall probieren, einem Schwerstverletzten das Leben zu retten. Eine Arbeit, wo man körperlich und aber auch seelisch häufig an die Grenzen kommt. Die Regula Rutz hat ein Team von Schutz und Rettung Zürich 24 Stunden lang begleitet.
Donnerstagmorgen in der Wacht Neumühlen von Schutz und Rettung Zürich. 7:30 Uhr. Für das Team 113 fängt der Dienst an. Das Team 113, das ist an diesem Tag der Björn Deppeler und Sandra Willemann. Als erstes legen sie die blau-weiße Uniform an und hohe, wasserdichte Schuhe. Dann kontrollieren sie das Rettungsauto. Sie füllen die Medikamente auf, die fehlen, holen die Leintücher, die sie je nach Fall später auf die Bahre legen, schauen, ob es noch genug Sauerstoff in der Flasche hat und ob das Handy, das zu jeder Ambulanz gehört, auch an seinem Platz hat. Der Björn Deppeler ist 34 und seit 4,5 Jahren beim Rettungsdienst. Sandra Willemann ist 29 und im dritten und letzten Ausbildungsjahr. Wenn man Rettungssanitäter werden will, muss man zuerst einen anderen Beruf haben. Der Björn Deppeler war früher Informatiker, Sandra Willemann Arztgehilfin. Sie hat schon immer gewusst, dass sie Rettungssanitäterin werden
will. Mir gefällt vor allem an dem Job, dass ich den Patienten, den Personen helfen kann.
Kommen Sie da manchmal auch an die eigenen Grenzen?
Das gibt es auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel einen Status Epilepticus letztens. Also das heisst, ein Patient, der ständig krampft hat, über längere Zeit. Und in der Schule hat man immer davon geschwätzt, aber ein Bild hatte ich nie gehabt. Und das ist mir eigentlich bei diesem Einsatz dann wirklich klar geworden. Und da bin ich an meine Grenzen gekommen, ja.
Das ist jetzt einerseits der Funk, der abgegangen ist. Und der Pager, der Pieps, der abgegangen ist. Jetzt sieht es darauf, wir haben jemanden, der gestürzt ist. An der Wettingerweise. Jetzt gehen wir dort mal schauen, was ist.
Auf dem Piepser liest sich das so.
8.35 Uhr. 113 D2B 17A01. Zürich. Wettingerweise. Sturz, Absturz, ungefährliche Körperregion.
Und jetzt hat es hier schon ein Blatt da mit dem Einsatz.
Jetzt auf dem Ausdruck getroffen, da ist jemand, der gestern gestürzt ist und eventuell eine Fussknöchelfraktur vorhanden ist. Und der Patient möchte in die Klinik Hirslanden gehen. Das ist vom Zeltenweg Wettingerweise.
Zusammen schauen sie den Stadtplan an und überlegen kurz, wie sie am schnellsten zu der Patientin kommen. Dann setzt sich Sandra Willemann hinter Steuer. Das Tor vor dem Auto geht auf und sie fahren raus. Zuerst den Limit noch und dann Richtung Stadttheater. Sie wechseln sich immer ab mit Fahren, sagt Sandra Willemann. Der den Patienten nachher untersucht, der fahre ich nicht.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt hier rein sitzt und mit dem Auto fahren kann?
Die erste Sondersignalfahrt ist sicher ganz was Spezielles. Wir haben hier oben noch das Gerät, das sogenannte MITIS. Da geben wir so Statusmeldungen durch. Ich hatte jetzt vorhin einen Eisdruck. Wir haben die Meldung bekommen, ich hatte einen Eisdruck. Das heisst, wir sind ausgedruckt und sobald wir am Ereignisort sind beim Patienten, drücke ich dann zwei, sodass die Einsatzleitzentrale sieht, dass wir vor Ort sind und angekommen sind. Und so geht es sich dann weiter. Also man tut, wenn man mit dem Patienten unterwegs ist, dann nochmal einen Statusdruck, sobald man an der Zielklinik ist und wenn man wieder einsatzbereit ist. Und der Schlussstatus ist dann, wenn man wieder auf der Hauptwache ist und auf den nächsten Einsatz wartet.
Könnt ihr überall parkieren? Oder müssen Sie sich jetzt da in die Parklücken zwängen mit
Nein,
dem Auto?
Das mache ich nicht. Also schon schauen, dass die Strassen möglichst offen bleiben. Aber in die kleinen Parklücken. Wir haben noch ein Bett, das wir rausnehmen wollen, im Notfall. Und das geht nicht in dieser Parklücke.
Sie packen jetzt hier die blaue und die rote Tasche.
Hier in der blauen Tasche hat es Sauerstoff drin, ein Beatmungsmaterial. In der roten Tasche Material, um eine Infusion zu machen und Schmerzen zu therapieren. Und ich vermute mal, die Dame, die wir jetzt holen, könnte Schmerzen haben, weil sie gestürzt ist und vermutlich einen Bruch hat.
Sandra Willemann packt ein weisses Gerät. Es ist ein Überwachungssystem. Und mit dem kann man den Puls und den Blutdruck messen und die Sauerstoffsättigung des Patienten. Mit dem Gerät kann man aber auch ein EKG machen, ein Elektrokardiogramm. Und es ist auch ein Defibrillator. Und darum bei jedem Einsatz dabei. Es ist zwar handlich und etwas so gross wie früher ein Schreibmaschinenkoffer, aber es ist schwer, rund 7 Kilo. Im zweiten Stock vom Mehrfamilienhaus werden die zwei Rettungssanitäter schon erwartet.
Guten Morgen. Hallo, Herr
Und Frau
Erlanger. Vom Rettungsdienst.
Grüezi. Also, morgen, Frau Erlanger. Deppler ist mein Name. Wie geht es Ihnen im Moment, Frau Erlanger?
Ich habe mäßig. Aber jedes Mal, ich bin jetzt nach 5 Mal kollabiert beim Aufstehen.
Also. Ja. Ist das das erste Mal, wo Sie so kollabiert sind, die Nacht? Oder ist Ihnen das in den letzten Tagen schon mehr passiert?
Noch nie.
Das Handy, Blutdruckpuls, Oxygen.
Der Untersuch von der Patientin dauert nicht lang. Sie ist selber Ärztin und hat darum alles schon vorbereitet. Die Klinik ist informiert, die Sachen packt und eine Medikamentenliste liegt auch schon parat. Sandra Willemann hat unterdessen einen Rollstuhl aus dem Auto geholt und in dem wird die 70-jährige Frau aus dem Haus rausgefahren. Draussen auf der Strasse warten zwei Männer. Sie kommen mit ihrem kleinen Laster nicht an der Ambulanz vorbei und sind ziemlich gehässig. Der Björn Deppeler nimmt es cool.
Jetzt sind wir den Patienten einladen, gell, und dann fahren wir weg.
Ich wünsche einen guten beim Gipfeli.
Ja, ja.
Die
Patientin wird auf eine Bahre geladen und dann ins Auto hineingeschoben. Auch ihre Mann fährt mit. Dann hängt der Björn Deppeler die Patientin wieder am Überwachungsgerät an und nimmt ihre Personalien auf. All die Informationen schreibt er auf ein Protokoll, das er in der Klinik abgibt. Dort wird die Patientin in ein Zimmer im Notfall geschoben. Und der Björn Deppeler schildert dem Personal den Fall.
Also, bringen euch Frau Erlanger Modling, Jahrgang 38, kommt von daheim. Gestern Abend mit dem Mann zusammen gestürzt, respektive der Mann hat das in Kopen gemacht. Sie hat ihn probiert zu heben und sind dann zusammen so hinten raus in die Wiese gefallen.
Draussen an der Rezeption vom Notfall hat der Mann von der Patientin schon die Formular ausgefüllt und bedankt sich beim Rettungsteam mit einem Nötli. Das kommt ab und zu vor, sagt Björn Deppeler.
Das kommt vor allem bei der älteren Generation vor. Wir haben jetzt als Dankbarkeit, dass wir da sind und man probiert es ab und zu abzuwehren, aber letzten Endes sind dann die Leute beleidigt, wenn man es nicht annimmt. Und ab einem gewissen Betrag geben wir es dann noch weiter in die Gruppenkasse, respektive Chorkasse.
Und der Betrag jetzt sind es 10 Franken gewesen, oder?
Ja.
Der Teil darauf?
Das wird aufgeteilt.
Der bleibt bei euch?
Im Winter gibt es einen Kaffee, im Sommer etwas Kühles oder Klasse, genau.
Also,
der Björn Deppeler und Sandra Willemann verabschieden sich von der Patientin und dem Notfallteam vom Spital. Draussen auf dem Parkplatz räumen sie das Auto auf und dann geht es zurück auf die Wache.
10.40 Uhr. 113. D1A. 17. D02. Zürich. Hofwiesenstraße. Sturz, Absturz. Sturz aus großer Höhe, mehr als 2 Meter.
Vorne auf der Strasse, irgendjemand ist oben runtergeht. Das ist, glaube ich, auf der Baustelle. Sag schnell.
Ja. Baustelle
noch? Was ist das?
Der Björn Deppeler hat mit seiner Vermutung recht gehabt. Diesmal geht der Einsatz zum Weiberg-Tunnel. Also dem Tunnel von der SBB, wo Oerlikon in gut 4 Jahren soll mit dem neuen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse verbinden soll.
Wenn man jetzt so etwas überkommt, wie ist es denn? Ist man da ein bisschen angespannter wie vorher?
Ja, grundsätzlich schon. Mal angespannter während dem Blaulichtfahren halt und auch, wenn man nicht weiss, was jetzt da kommt. Sich mal auf alles einstellen.
Wie ist es so, über Rotlicht zu fahren? Hat man da eine Hemmschwelle am Anfang?
Ja, ist mir aber auch schon passiert, dass ich nach der Nachtschicht heimgefahren bin. Im PW das Gefühl hatte, dass ich noch am Rettungswagen und fast bei Rot drüber wäre. Man hat schon ein bisschen Hemmschwelle und die geht auch mit der Zeit verloren. Man muss sich immer bewusst sein, dass man muss halten kann, wenn man bei Rot drüber fährt. Weil wir müssen nie mit Leuten reagieren, wenn wir mit Blaulicht kommen. Die Leute reagieren zum Teil gut und zum Teil schon fast panisch, dass sie irgendwo herfahren. Da muss man mit allem rechnen. Aber ins Loch. Aber ins Loch.
Weil der Unfall im Tunnel selber passiert ist, also rund 60 Meter unter dem Boden und 1,5 Kilometer im Tunnel in Richtung Hauptbahnhof, muss Team 113 und der Notarzt, der Dienstleiter vom Rettungsdienst, Daniel Allemann, und dessen gebracht hat, mit dem Baulift runterfahren. Die Ambulanz aber wird mit Hilfe eines Lastenkran ins Loch runtergelassen. Ein ungewohntes Bild, auch fürs medizinische Personal. So ungewohnt, dass zwei von ihnen Handy- und Fotoapparat für erholen und das Auto, das sich in der Luft trölt wie ein Mobile, fotografiert. Mit dem Auto geht es dann ein paar hundert Meter ins Tunnel rein, bis die grosse Bohrmaschine den Weg versperrt. Von dort an geht es zu Fuss weiter. Zuerst über Erde, dann auf Holzbretter, über flüssigen Beton, auf einem schmalen Mühlchen bis unter den Bohrer und noch ein paar Schritte rauf zum verletzten Bauarbeiter. Er ist ansprechbar und kann die Fragen vom Notarzt Axel Knaut vom Unispital selber beantworten.
Okay, bitte. Sie erinnern sich an alles, was passiert ist?
Ja.
Der Notarzt Axel Knaut und die Sanitäterin Sandra Willemann arbeiten zusammen, wie wenn sie das schon seit Jahren machen würden. Nach etwa 10 Minuten wagt Axel Knaut eine erste Diagnose.
Er hat sicherlich von dem Sturz ein Thoraxtrauma linksseitig, Schulterkontusion und am Unterschenkel bzw. am Fuß sehr wahrscheinlich eine Fraktur. Als erstes haben wir einen Bodycheck gemacht, um zu schauen, welche Verletzungen er hat, wo man was tastet, wo er Schmerzen hat, um das Verletzungsmuster einzugrenzen. Dann hat er Schmerzmittel bekommen und jetzt werden wir ihn bergen.
Das ist ja noch schwierig, oder?
Ja, ist hier natürlich etwas umständlich durch den Krach und die Enge und so weiter. Wird es schwieriger, aber ich denke, dass das gut kommt.
Aber so Ihren ersten Eindruck, hat er noch Glück gehabt bis im Sturz?
Ja, sicher. Also, das sind ja doch knapp 8 Meter, würde ich sagen, sind das wahrscheinlich.
Was überlegen Sie sich jetzt zum Abtransportieren?
Wir haben da diverse Baumaschinen mit Unebenheiten und wir nehmen das Brett, das wir ins Loch drauflegen können. Meine Überlegung ist, wie wir ihn jetzt am besten auf das Brett bergen.
Das rote Brett, das ein bisschen aussieht wie ein Surfbrett, hat in so einer Situation viel Vorteil, sagt der Dienstleiter Daniel Allemann.
Es ist viel handlicher, es ist einfacher und so bringen wir dann die 50 Meter rüber, bis wir überhaupt auf unsere Barren überbringen.
Und bringen Sie ihn dann auch überhaupt über den neuen Beton hin?
Ja, da haben wir jetzt vorher organisiert, dass die schon Holzschalungen legen, damit wir das vierte möglichst einigermaßen vorlaufen über den frisch geschütteten Beton. Ja.
Dani, fast
ganz schnell.
Zurück geht es wieder unter dem Bohrer durch, über das Mühlchen und den flüssigen Beton. Die Bauarbeiter tragen ihren Kollegen zum Krankenwagen. Dort erwartet ihn schon Sandra Willemann und der Notarzt.
Ja, weniger mal.
Ist weniger Schmerz. Ich gebe Ihnen noch was.
Was machen Sie jetzt?
Der schwierigste Part ist vorbei, das war das Bergen. Und letzten Endes geht es jetzt darum, Analgesie noch zu machen, also was gegen die Schmerzen zu geben und nochmal zu schauen, Lunge abzuhören. Und wenn das alles soweit gut ist und er soweit stabil ist, würden wir ins Unispital fahren und da im Schockraum gucken.
Was ist der Schockraum?
Der Schockraum ist ein Raum für, spezieller Raum für schwerverletzte Patienten, wo ins Spital kommen, wo man zumindest den Verdacht hat, es könnte was Schwerwiegendes sein, um da abzuklären, relativ schnell abzuklären, ob irgendwo Verletzungen so schwer sind, dass man sofort intervenieren müsste.
Okay. Ja, genau. Können wir gehen.
Das Mal dürfen der Arzt und die Sanitäterin in der Ambulanz bleiben zum Auffahren. Die anderen nehmen den Personenlift. Gerade neben dem Lift in der Mauer steht eine Statue von der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bauarbeiter.
Heute hat sie nicht geschaut.
Aber ein bisschen hat sie ja schon gleich geschaut, die heilige Barbara, oder?
Ja, schon. Ich bin schon 20 Jahre in dem Büro.
Ist sie wichtig?
Ja, sehr wichtig für uns. Sie schützt uns immer. In der Früh, wenn man runtergeht, schaut man sie an. Der erste Blick da zu der Bauer. Ja, das ist bei uns so.
Sie haben bis jetzt Glück gehabt?
Ja, bis jetzt. Ein Finger habe ich einmal verloren. Der liegt in Zofingen. Also abgeklemmt mit so einem Schachtdeckel. Ja, war nicht so schlimm.
Zentrale 113.
Zentrale Antwort.
Verstanden, fahren D2 USZ, Schock Nummer 1 angemeldet. Antwort.
Das ist korrekt, 113 fahren Sie im Schockraum, sind angemeldet, werden erwartet.
Das ist richtig, Schluss.
Mit Blaulicht und Sirene geht es ab ins Unispital. Der Patient wird abgegeben. Zusammen mit dem Notarzt füllt Sandra Willemann noch das Protokoll aus. Nach gut einer Stunde stehen Sandra Willemann und Björn Deppeler auf dem Parkplatz beim Notfall vom Unispital. Zuerst müssen sie mal das Auto putzen, innen und aussen. Nach dem Putzen meldet sich das Team 113 ab zum Mittagessen. Am Mittag haben sie 30 Minuten Pause. Im Aufenthaltsraum auf der Wache steht das Essen schon parat. Es muss nur noch aufgewärmt werden. Das Essen kommt aus dem städtischen Ausbildungszentrum Rovis. Dort ist auch die höhere Fachschule für Rettungsberufe daheim. Die Mitarbeiter von Schutz und Rettung können jeden Tag aus 3 verschiedenen Menüs auswählen. Der Björn Deppeler hat sich für Couscous und Gemüse entschieden. Sandra Willemann hat etwas von daheim mitgenommen. Neben dem langen Tisch hat sie im Aufenthaltsraum 2 Sofa und einen Fernseher, wo sich die Rettungssanitäterinnen und Sanitäter ausruhen können. Vor allem bei Nachteinsätzen. Jetzt am Tag flimmert nichts über den Fernseher. Das Einzige, was leuchtet, ist eine Anzeige. Auf der erscheint jeder Einsatz. In roten Buchstaben kann man das Gleiche lesen, was auf dem Pager erscheint. Nämlich, wer den Einsatz macht, woher es geht und was das Problem ist.
14.11 Uhr. 113. D2B. 32 B01. Zürich. Sophie-Teuber-Straße. Unklares Geschehen. Hilflose Person.
Das Mal geht es auf Oerlikon. Eine Person hat starke Schmerzen im Rücken.
Wie Sie wollt.
Vor einem Neubau wartet eine junge Frau auf das Team von Schutz und Rettung und zeigt mir den Weg zu der Patientin. Sie liegt auf einer Matratze am Boden in einer Kinderkrippe. Ihr Gesicht ist verblüht. Es tut ihr wahnsinnig weh, erzählt sie an Björn Deppeler.
Was ist das? Letzte Woche hatte ich einfach Rückenschmerzen gehabt. Und jetzt hat es wieder angefangen, also heute kann ich nicht aufstehen.
Ja, seit der Kate oder hat die Schmerzen plötzlich angefangen im Stall?
Plötzlich.
Okay.
Der Björn Deppeler gibt der 17-jährigen Praktikantin ein Schmerzmittel und bringt sie im Rollstuhl zum Krankenwagen. Dann fahren sie zum Weitspital. Das ist ein typischer Einsatz in Zürich, sagt Sandra Willemann.
Es hat viele Leute, die keinen Hausarzt haben in der Stadt Zürich. Also rufen wir am 144. Wir machen dann den Transport. Oder die Leute kennen manchmal 144 in meinen Augen, wie zu wenig, was unsere Aufgabe ist. Und rufen durch das schneller uns.
Heisst das, sie hat jetzt, die Frau hätte jetzt nicht eigentlich in ihren Aufgabenbereich gehört?
Wir sehen nie im Patienten. Also wir glauben das, was uns der Patient sagt. Wenn man sie jetzt auch angeschaut hat beim Aufsitzen, sie hat Tränen bekommen, also hat sie sicher auch Schmerzen gehabt. Aber es hat viele Patienten, die keine Mimik verziehen, wenn wir kommen, wenn wir etwas ändern an der Lage oder so. Und ich denke, die sind dann eher die, die auch mal ins Taxi sitzen können und können ins Spital oder zum Hausarzt fahren oder den Hausarzt heimkommen lassen. Die sogenannten SOS-Ärzte haben wir ja auch in der Stadt Zürich.
Zurück auf der Wache gibt es ein bisschen Zeit, um sich zu unterhalten. Der Björn Deppeler erklärt, wieso er mit den Patienten, zum Beispiel mit dieser jungen Frau in der Krippe, über Gott und die Welt redet.
Das sind zwei Aspekte. Das eine ist ein medizinischer Aspekt, dass ich herausfinden möchte, was die Ursache der Schmerzen sein könnte. Psychische Probleme können mitunter auch so Beschwerden auslösen. Und der andere Grund ist sicher auch einfach das persönliche Interesse. Mit jedem Patienten, den ich habe, kann ich für mich selber wieder etwas mitnehmen. Und ich habe nie so grossen Kontakt mit Kinderkrippen. Von dem her ist das gerade eine Gelegenheit, mal so zu lernen und zu hören, wie das dort in der Krippe läuft. Und letzten Endes so beruhigendes Gespräch mit dem Patienten, dem Patient selber. Und der Patient ruhiger ist, geht das ganze Arbeiten viel angenehmer vonstatten.
Hat es dann schon Leute gegeben, die sich gespürt haben, oh, der will überhaupt nicht reden? Nicht, er kann nicht, sondern er will nicht.
Ja, das merkt man auch deutlich an der Mimik oder dass sich den Patienten abdrehen. Und auch das muss man respektieren. Und dann ist es dann so. Dann haben wir die Patienten noch in Ruhe, fragt das Notwendigste, das Medizinische ab und lässt sie sonst in Ruhe.
Sie sind jetzt 4,5 Jahre dabei. Was sind so die Ereignisse, die Ihnen am meisten geblieben sind?
Ja, also ich habe das Glück, dass ich recht gut vergesse. Und mit dem auch gute Sachen kann verarbeiten kann. Einfach was gelöst ist, ist weg. Aber es sind schon zwei Ereignisse geblieben. Das eine war so eine Geschichte von einem Familienvater, der schon mehrmals auf einem Drogenentzug war. Dann wieder zurückgekehrt ist in die Drogen, wieder hat er gar nicht Entzug. Er hat seiner Frau und seiner Tochter gesagt, ja, ich gehe in den Entzug. Frau und Tochter sind über das Wochenende weggegangen. Er hat gesagt, er geht das Wochenende in die Klinik. Sie sind dann am Montag gekommen und haben auf dem Bett liegend vorgefunden. Er hat sich dort leider selber umgebracht mit dem Medikament. Und das war schon eine ganz spezielle Szenerie gewesen dort, wo man wirklich auch zu denken gegeben hat. Wirklich ein Familienvater, der einfach die Lösung nicht mehr sieht, den Weg nicht mehr sieht und letzten Endes dort einen Schlusspunkt gesetzt hat. Und das andere war der Grossbrand, die Zimmerleute, wo man auch noch nachgehalten hat, sehr lange und jetzt auch noch ab und zu wieder in Erinnerung kommt. Ich war selber in der Freiwilligen Feuerwehr und es ist ganz, ganz ein spezielles Gefühl, dort einen Feuerkameraden, den man auch kennt, zu verlieren, dem Feuerinnen. Und speziell von dem her, weil ich dort drin war und innen dort auch liegen. Und das sind einfach Bilder, die bleiben.
Und was machen Sie denn damit? Also jetzt speziell mit dieser Erinnerung oder mit dem Erlebnis da von dem Brand?
Also ein Teil Lebensgeschichte, ein Teil Erfahrung mitnehmen, etwas, was zu mir selber gehört. Das ist in mir drin, das wird auch immer dort drin sein. Letzten Endes bringt mir das Ereignis weiter, auch das. Man lernt irgendetwas daraus. Für mich war es konkret an diesem Punkt, dass ich nie gewusst, wie ich reagiere in so einer Extremsituation. Und dort habe ich es für mich selber erfahren. Das war wirklich ein absoluter, für mich ein super Gau dort und für viele andere auch. Und einfach mal die Grenze zu kommen und zu merken, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt geht es nicht mehr, jetzt tue ich nicht mehr, jetzt ist einfach finito. Ich habe dort dem Chef gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss mich zum Dienst ausnehmen. Und auch zu merken, dass was denn dort funktioniert, dass es keine Diskussion gibt, dass der Chef kommt und sagt, jawohl, du bist zum Dienst aus. Und ein paar Minuten später steht schon ein Kollege neben dran und sagt, hey, was kann ich machen, brauchst du Hilfe? Also es hat mir einen wahnsinnigen Rückhalt gegeben dort. Zu merken, wenn etwas passiert, was jemand persönlich betrifft, man ist nicht alleine.
Und wo könnt ihr euch dann Hilfe holen?
Ist unterschiedlich. Da ist jeder sehr individuell, was angeboten wird vom Geschäft. Das ist ein sogenanntes Debriefing. Da kann man eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, die das Gespräch führt. Wir haben ja auch sogenannte Peers, die auf den Platz kommen. Das sind Seelsorger, die direkt mit dem ein Gespräch können führen können. Dann das Gespräch mit Kollegen. Nach dem Einsatz ist immer gut, das bringt sehr viel. Und was ich jetzt persönlich mache, ich gehe schlafen drüber. Und wenn sie am nächsten Tag immer noch beißt, dann fange ich mal an darüber reden.
Und in diesem speziellen Fall, was haben Sie dort gemacht?
Gerade sofort geredet. Auch mit Leuten, die da waren. Dann unmittelbar heimgegangen, mit der Partnerin da noch geredet. Dann lang schlafen. Und dann war es eigentlich schon wieder gut gewesen, weil letzten Endes kann man nicht mehr ändern. Man muss es akzeptieren, wie es ist. Probieren, Lehren daraus zu ziehen. Wenn schon nicht mehr für andere etwas machen kann, dann auch zumindest für einen selber, dass man etwas mitnimmt.
Ihre Aufgabe ist ja Leben retten. Kommen Sie da manchmal auch an Grenzen, wenn Sie merken, ja, jetzt ist das zwar mein Auftrag, aber ist es denn überhaupt sinnvoll? Also wenn jemand zum Beispiel wahnsinnig schwer verletzt ist.
Also dass es noch Sinn machen würde, ihm überhaupt noch zu helfen, nein, die Frage stelle ich mir nicht. Darf ich mir auch nicht stellen. Weil das sind ethische Sachen, die in diesem Sinn im Notfall keinen Platz haben. Weil was wäre, wenn ich mir jetzt die Gedanken würde machen und die falsche Entscheidung treffe? Und einem Patienten eine Therapie verweigern oder nicht bieten, wo ich ihm das Leben retten könnte. Unsere Aufgabe, unser Fokus da ist, Patienten ins Spital bringen, ihnen das Überleben sichern bis zum Spital. Und das machen wir auch. Ausser eben, wir sehen wirklich, der Patient ist schon tot und er ist derart verletzt, dass man nichts mehr kann machen.
Sie haben vorher einen ganz anderen Beruf gehabt, sind Informatiker gewesen. Was hat Sie gereizt, jetzt zu wechseln?
Es waren mehrere Gründe gewesen. Ein Hauptgrund war, raus aus dem Büro, auf die Strasse. Ein Grund war, weg von der kalten Materie PC zu der, bös gesagt, lebenden Materie Mensch. In der Informatik kann ich ungefähr gewusst, was mir am nächsten Tag erwartet. Hier weiss ich nicht, was mir erwartet. Schicht arbeiten ist das, was mich sehr gereizt hat. Das Unregelmäßige. Ich bin dort gegen die 30 gegangen und musste mir überlegen, ist das der Beruf, den ich möchte weitermachen, bis ich pensioniert werde. Und ich muss sagen, nein, das ist es nicht. Und durch meine Freizeitaktivitäten in der Feuerwehr bin ich mit der Sanität in Kontakt gekommen, dann mal das Praktikum gemacht und jetzt mich dann mal reingezogen. In ein paar Tagen, wo ich da mitgefahren bin. Und das war so ein Startschuss, um zu sagen, doch, jetzt bewirbe ich mich, mache das Auswahlverfahren mit und letzten Endes bin ich hergekommen und die Ausbildung gemacht.
Ist denn jetzt der Beruf, wo Sie denken, das machen Sie bis zur Pensionierung? Sie haben jetzt auch immer noch 30 Jahre.
Der Beruf verändert. Der Beruf stumpft auch in gewissem Mass ab. Wenn ich heimkomme, mir meine Partnerin von ihren Problemen erzählt, setze ich das unbewusst in Verbindung zu, also vergleiche es mit dem, was ich hier erlebt habe. Und ich merke schon, wie ich zum Teil distanzierter reagiere. Und wenn das ein gewisses Mass überschreitet, dann muss ich dann schon grundsätzlich überlegen, ist das noch das, was länger funktioniert. Aber jetzt geht es gut und in den nächsten paar Jahren wird es sicher auch gut funktionieren. Und das andere ist auch die Physis, also der Körper, der Rücken, der leidet als Beispiel. Was immer mehr kommt, sind so nicht gerade Anfindungen, aber schon ein bisschen problematische Einsätze, wo man verbal bedrängt wird, verbal angegriffen wird oder zum Teil auch tätlich angegriffen wird. Einmal, zweimal schluckt man das weg. Aber wenn das immer und immer wieder kommt, über 10, 20 Jahre, wenn man die Einsätze immer wieder so erlebt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man zu einem Punkt kommt, wo man kann sagen, jetzt habe ich genug, jetzt mag ich nicht mehr.
Sie sind ja auch immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Der Tod ist so etwas Alltägliches geworden, bös gesagt. Das ist für mich etwas, was zum Leben dazugehört, wie eine Geburt. Alles, was anfängt, muss irgendwann schon enden.
»16:21 113 D1B 19C04 Zürich Altwiesenstraße Herzbeschwerden bekanntes Herzleiden.«
»Wiesenstraße, das waren schon mal Dinge. Kommen wir schauen, was mit dem Herz ist.«
»Die Strassen sind nass, es regnet in Strömen.« Wo das Team 113 bei der Patientin Schwammendingen ankommt, ist klar, dass das mal das Sondersignal nicht nötig gewesen wäre. Die Patientin macht eine Tür auf und kommt schon entgegen. Sie hat vor ein paar Tagen einen Herzschrittmacher bekommen, sagt sie. Jetzt hat sie Angst, dass etwas nicht stimmt.
Ich habe einfach wahnsinnige Angst gehabt.
Schmerzen auf der
Brustwärtchen?
Ich
habe einfach nur Angst und Schwindel. Schwindel.
Im Krankenwagen untersucht Sandra Willemann die Frau kurz und dann bringen sie sie ins Unispital. In normalem Tempo, ohne Sondersignal.
18:13 113 D3A 90K01 Zürich Birchstraße Ärztliche Einweisung Medizin.
Die nächste Fahrt geht zu einer Alterssiedlung auf Oerlikon. Ohne Sondersignal. Ein Arzt vermutet bei einer Patientin eine Lungenentzündung. Er will, dass die ältere Frau ins Spital kommt. Es stellt sich heraus, dass der Arzt der Schwiegersohn ist von der alten Frau. Er und seine Frau erklären, was passiert ist.
Ich habe sie angemeldet im Breitspital, ja, auf dem medizinischen Notfall mit Verdacht auf eine Pneumonie.
Bei diesem Einsatz geht alles schnell. Die Diagnose ist klar, die Sachen sind gepackt. Nach ein paar Minuten wird die Patientin auf die Bahre gelegt und zum Auto geschoben.
Gut, sind verschrecken, zurückgehen zum Doppel reinfahren.
Unterdessen geht es der Frau schlechter. Sie musste erbrechen und ist fiebrig. Der Björn Deppeler versorgt sie.
Gut, ich gebe jetzt etwas gegen die Kübelchen. Wenn das irgendwie über die Brünnen, sie Kopfschmerzen bekommen, wie es schwindig wird, irgendwie ist irgendetwas jetzt verändern.
Das Vaterspital ist mit Blaulicht und Sirene. Die Tochter der Frau kommt mit. Auch sie ist Ärztin und lobt die Arbeit der Sanitäter. Nach dem Einsatz ist es schon fast 8 Uhr. Höchste Zeit für das Team 113 zum Feierabend machen. Am nächsten Morgen, am Freitag um 7:30 Uhr, geht es für sie schon wieder weiter. Und auch am Samstag zu Abend sind sie wieder im Einsatz. Damals als Team 133. Vom Abend um 6:30 bis am Morgen um 6:30. Am 8. piepst zum ersten Mal.
Schon die Riedstrasse in Zolliken. Bewusstlosigkeit, ein 80-jähriger Mann, der kollabiert ist. gehst am besten am See unter, Bellerive. Verstanden, Antwort.
Verstanden, Einsatz, Rücknahme. Brauche ich keine Ambulanz, Antworten.
Verstanden, Einsatz, Rücknahme, braucht keine Ambulanz. Also offenbar hat sich der Patient erholt und braucht keine Ambulanz mehr. Sie hat uns zentral angefunkt, müssen nicht ausrücken.
Kommt das noch viel vor?
Kommt ab und zu vor, ja. Also, wir hatten einen ähnlichen Einsatz, ein Patient auf einem Bänkchen geschlafen hat und der Anrufer hat sich nicht getraut, den Patienten auf dem Bänkchen anzusprechen. Sie sind mit blauem Licht hergefahren und kurz bevor wir dort angekommen sind, hat sich der Anrufer trotzdem getraut, runterzugehen. Hat den Patient geweckt, der Patient ist aufgestanden und davon gelaufen. Für uns hat sich das so erledigt.
19.46 Uhr, 133, D1B, 17D03, Zürich, Bullinger Straße, Sturz, Absturz, bewusstlos oder Bewusstseinstrübung.
Am Unfallort sitzt ein Paar am Boden. Eine Frau stützt einen Mann. Er hat einen verschlagenen Kopf und blutet. Sie ist nicht verletzt, aber verschmiert mit Blut. Die Polizei hat die Strasse abgesperrt und begrüßt die Kollegen von Schutz und Rettung.
So wie es geschildert wurde, hat er einen Nepi-Anfall auf dem Velo gehabt. Ja. Er hat ihn auf den Rand gerührt. Ja. Und hat er eine Platzwunde an der Frau links.
Der Björn Deppeler versorgt den Verunfallten und will ihn zum Abklären ins Spital bringen. Der Verunfallte aber wehrt sich dagegen. Erst als seine Partnerin auf ihn einredet, ist er einverstanden. Wenn ein Patient bei Bewusstsein sei und nicht ins Spital will, kann man ihn nicht zwingen, sagt der Björn Deppeler.
Jetzt gibt es aber einen anderen Aspekt, und zwar, wenn der Patient derart schwer verletzt ist und wir müssen davon ausgehen, dass sein Leben bedroht ist, dann können wir einen Arzt herkommen, der mit ihm ein Gespräch führt. Und hat es auch schon den Fall gegeben, dass ein Gespräch mit dem Arzt geholfen hat, dass der Patient gesagt hat, doch, ich möchte mitkommen, das ist in Ordnung. Und wenn das nicht fruchtet, dann hat letzten Endes der Arzt die Möglichkeit, den Patienten zwangsweise ins Spital einzuweisen.
Das sind ja sicher nicht immer die einfachsten Situationen denn.
Nein, das sind schon Situationen, die schwierig und zum Teil auch belastend sind, weil wir sehen, der Patient braucht Hilfe, aber er für sich selber möchte die Hilfe nicht haben. Und die Diskussionen, die brauchen viel Energie. Oftmals mehr Energie als die Versorgung des Patienten an sich. Und dann geht man halt einfach mit dem Patienten nachher auseinander in einem Gefühl von, er ist mit unserer Leistung nicht zufrieden, wir haben ihm das nicht bieten können, was er wollte. Aber trotzdem haben wir für seinen Zustand das Beste gemacht. Es hinterlässt einfach einen schalen Beigeschmack, wenn wir einen Arzt holen müssen, der eine Zwangseinweisung macht. Weil wir schauen immer, dass wir den Willen des Patienten respektieren können. Aber ab einem gewissen Punkt geht es, wenn wir wirklich merken, der Patient ist in seinem Leben, in seiner Gesundheit bedroht. Dann müssen wir etwas machen.
In den meisten Fällen haben sie aber kein Problem bei ihren Einsätzen mit den Patienten. Es kommt aber immer häufiger vor, dass das Umfeld aggressiv reagiert.
Wo sich die Leute gewisse Sachen vorstellen und wenn die dann durch uns nicht erfüllt werden, gibt es manchmal Aggressionen. Dass sie sagen, hey, jetzt geben ihm doch das und das und machen das und das. Und wir dann wiederum müssen sagen, nein, wir haben unsere Gründe, warum wir unseren Ablauf haben. Und bitten dann meistens um Verständnis.
Und das funktioniert?
In den meisten Fällen funktioniert es. Es gibt leider auch Fälle, wo das nicht funktioniert. Vor allem, wenn es um Schlägereien geht. Dann ist die Stimmung grundsätzlich schon aufgeheizt. Und dann will natürlich die Angehörigen oder die Beteiligten, dass dem Verletzten möglichst schnell geholfen wird. Und können manchmal nicht begreifen, dass man jetzt halt einfach zuerst muss einen sogenannten Bodycheck machen muss. Der Patient muss abtasten, schauen, wo sind die Verletzungen. Man muss die Lungen ablassen, man muss den Hals abtasten, den Rücken abtasten, Blutungen suchen. Und das braucht eine gewisse Zeit. Wir können nicht einfach den Patienten zusammenpacken, auf die Barren legen und mit Blaulicht davonbrausen. Und das sehen die Leute zum Teil nicht ein. Die sehen einfach, wir machen da etwas und für sie geht es nicht vorwärts. Und das hat unter anderem auch schon Aggressionen gegeben.
Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, in gewissem Sinn schon, weil wenn ein Patient am Boden liegt, dann knündeln wir beim Patienten unten. Wir sind auf Kniehöhe mit unseren Köpfen und die Leute stehen um uns herum und sind über uns und sie in unserem Rücken und wir sehen nicht, was da passiert. Und das ist zum Teil schon ein mulmiges Gefühl, wenn so viele Leute um einen herum stehen, man sieht nicht, was abgeht. Da hört man dann schon gut auf Geräusche oder auf Äußerungen, die da kommen. Ist konkret auch schon passiert. Wir sind gerufen worden wegen einer Schlägerei. Eine verletzte Person wegen dieser Schlägerei. Als wir hergekommen sind, war die Schlägerei noch am Laufen. Und dann bin ich zurück wieder ins Auto, die Tür abgeschlossen und drinnen gewartet, bis die Polizei gekommen ist. Weil unser oberstes Gebot ist die eigene Sicherheit. Und da gehe ich nicht raus, solange noch die Schlägerei am Laufen ist und die Situation nicht gesichert ist. So schlimm das mal für den Patienten.
Weil die Aggressivität und die Gewalt gegenüber den Rettungssanitätern zugenommen hat, dürfen seit ein paar Jahren einen Pfefferspray dabei haben. Kommt dazu, dass Funkgerät einen Notfallknopf hat. Wenn ein Sanitäter dort drückt, zeigt sie der Einsatzleitzentrale an, dass das Team bedroht wird. Und die Polizei rückt aus, ohne nachzufragen.
21.26 Uhr, 133, D3A, 92 K01, Zollikon, Spital Zolliker Berg, Regionalisierung, Medizin.
Bei diesem Einsatz geht es friedlich zu und her. Eine Patientin kommt vom Spital heim ins Altersheim.
22.57 Uhr, 133, D2A, 31 C04, Zürich, Röschibachstraße, Bewusstlosigkeit, Ohnmacht.
Der Mann von einer schwangeren Frau hat am 144 angerufen, weil seine Frau starke Schmerzen hat im Bauch. Fürs Team 133 ist der Fall klar. Sie bringen die Patientin in die Maternité vom Triemli mit Blaulicht.
23.53 Uhr, 133, D2A, 17 B01, Zürich, Höschgasse, Sturz, Absturz, möglicherweise gefährliche Körperregion.
Das töne ein bisschen nach genug getrunken, meint der Björn Deppeler. Eigentlich sind das die typischen Einsätze am Samstagabend. Einsätze mit Besoffenen können sehr ermüdend sein, aber es gibt auch schöne Begegnungen.
Das war ein angetrunkener Jugendlicher, der gestürzt ist und in dem seine Nase ist so einen leichten 45 Grad Winkel schräg abgestanden. Er hat das noch lustig gefunden, mit dieser Nase so locker umeinander gespielt, die ist hin und her geflattert und hat echt Spass an dem gehabt und sein Kollege nebenan auch. Wir hatten dahinter noch lustige Gespräche gehabt. Und so während der Fahrt habe ich einem Kollegen, der noch einigermaßen nüchtern war, gesagt, hey, hast du ein Handy dabei? Wie wär's, mach doch mal ein Foto von deinem Kollegen. Und hat das prompt gemacht und ich denke, der Kollege, respektive der Patient, hat eine gute Erinnerung an den Einsatz.
Und amüsant ist es auch das Mal. Ein paar jüngere Leute stehen um eine Frau herum. Sie hockt auf dem Randstein und lacht. Am Kopf blüht es ein bisschen. Sie sei umgefallen und mit dem Kopf auf den Randstein tätscht, sagt sie. Die Runde ist trotz allem bei bester Laune. Als das Taxi kamen wollen, hat es geheißen, sie müssen 20 Minuten warten. Darum haben sie dann am 144 angerufen. Aber sie haben ja jetzt genauso lang gebraucht. Solche Anrufe gäbe es immer mehr, sagt Paul Schellenberg, Einsatzdisponent in der Einsatzleitzentrale Süd.
Es hat manchmal Patienten, die das Gefühl haben, wir können ihnen in die Apotheke Medikamente holen und dann bringen. Oder? Und das gäbe halt einfach fürchterlich teure Medikamente. Und das wäre Rettungswege verschleudert. Weil zur Nacht habe ich in der Stadt habe ich 5 Rettungswege und das war's. Und die umliegenden Rettungsdienste stehen etwelche zur Nacht um einen Wagen reduzieren, haben vielleicht da nur einen. Also dann kann man es nicht noch für irgendwelche Mist vergeuden, auf Deutsch gesagt.
Der Paul Schellenberg ist ein alter Fuchs. Angefangen hat er 1971 als Rettungssanitäter. Damals hat ihre Arbeit ganz anders ausgesehen.
Wir haben bei weitem nicht die Ausbildung gehabt. Wir haben keine Infusion dürfen legen. Das Einzige, was wir hatten, man konnte Sauerstoff verabreichen. Man konnte den Patienten beatmen, Herzmassage machen. Und dann war aber schon schnell fertig.
Wie haben denn die Autos früher ausgesehen? Wie haben Sie früher ausgesehen? Also Sie alle tragen ja da Uniform. Was haben Sie damals mal angehabt?
Also wir sind damals in marengofarbigen Kleidern gewesen. Marengofarbige Hosen, marengofarbige Kittel, ein Hemd dazu, ähnlich militärfarbig. Und man hat eigentlich gar nicht speziell ausgesehen wie einer von der Sanität. Die Autos sind halt nicht so wie heute so Rettungswege gewesen, sondern es sind Ambulanzfahrzeuge, die auf Basis von einem PW, von einem Mercedes aufgebaut waren, also aufkarosseriert waren, haben bei weitem nicht so viel Platz gehabt, wie die heutigen Rettungswege haben. Also es hat niemals das ganze Equipment, das man heute bietet, hat bei weitem nicht Platz gehabt.
Nochmal anders hat es 1893 ausgesehen, wo das Sanitätsgar von der Stadt Zürich gegründet worden ist. Das Gar, das waren 14 Männer. Die Ambulanz, eine lange Gutsche, gezogen von einem Ross. Heute arbeiten bei Schutz und Rettung über 150 Rettungssanitäterinnen und Sanitäter. Und jeden Tag sind über 30 von ihnen im Einsatz mit 15 Fahrzeugen. Und die werden unter anderem von Paul Schellenberg aus 2 Einsatzleitzentralen dirigiert. Die eine ist in der Stadt, die andere am Flughafen. Da kommen die Anrufe vom 144 und vom 118 rein. Neben den Ambulanzen werden von da aus auch die Feuerwehrauto eingesetzt, und zwar nicht nur für den Raum Zürich. Das Dispositionsgebiet der Ambulanzen geht im Norden bis auf Schaffhausen, im Süden bis in Kanton Schweiz. Die Grösse des Gebiets ist aber nicht die grösste Herausforderung.
Ich denke, eines der Probleme ist, dass die heutigen Menschen fast immer mit dem Nahtel telefonieren. Und aufgrund des Nahtels sehe ich niemals, wo ein Patient ist. Und es steht und fällt halt vielfach mit dem, also das entsprechende Tempo, wie schnell kann er mir Informationen geben, wo er überhaupt ist und wie gut kennt er es dort. Es ist sicher ein Vorteil, wenn der Disponent von dem Gebiet, wo derjenige redet, eine gewisse Ortskenntnis hat. Was sehr gut ist, ist so solche Leute, die GPS-Geräte haben, Pfadi, Militär, die können auch die Schweizer Koordinaten angeben, wo das sie sind, und die kann man im System eingeben und das System sagt knall, wo das ist, haargenau.
Im Vergleich zu früher lasse ich heute auch genau vorgeschrieben, was Sie müssen fragen. Die Antworten werden automatisch kodiert. An diesem Tag ist der Stefan Streif einer von vier Personen, die das Telefon entgegennehmen. Der Stefan Streif hat ein Headset an. Das Läuten von dem Telefon gehört nur er und seine Kollegen.
Notruf 144. Wo genau ist der Notfall?
Ja, kommt.
Da kommt vor. Das hat wieder aufgehängt. Und
Mal ist schon gut.
Hat festgestellt, vermutlich, dass er falsch verbunden ist. Und da kommt halt leider vor, dass dann die Leute einfach wieder aufhängen.
Haben Sie auch Nummern gespeichert, die häufig bei Ihnen anrufen? Gibt es so eine schwarze Liste?
Schwarze Liste gibt es nicht, nein. Mit der Zeit kennt man gewisse Leute und kennt man gewisse Nummern. Aber grundsätzlich wird jeder Anruf entgegengenommen.
Aber Sie haben so Leute, die vielleicht einsam sind und dann Ihnen die Nacht anrufen und ein bisschen schwätzen?
Das gibt es auf jeden Fall. Also eine haben wir, die ist eigentlich ganz lustig in den meisten Fällen. Jetzt hat sie aber so die Eigenschaft angefangen, dass sie mit einer Trillerpfeife anfangen zu pfeifen. Und dort muss man ganz klar sagen, da gibt einfach eine Anzeige, weil Trillerpfeifen in den Ohren, das ist nicht wirklich angenehm und kann sogar zum Hörschäden führen. Notruf 144, wo genau ist der Notfallort? Jawohl. Ja, wo sind Sie genau? Am Silke 87. Jawohl, haben Sie mir Ihre Telefonnummer bitte? Ja. Sie läuten mir mit etwas anderem an. Ja. Jawohl. Und was ist genau passiert? Ja. Ja, dann Sie mir einfach sagen, dann Sie mir meine Fragen beantworten. Jawohl, ich sollte zwei, drei Sachen sollte ich trotzdem wissen. Sie sind jetzt nicht bei der Patientin. Okay, wie alt ist die Patientin? Okay, gut. Ist sie bei Bewusstsein? Und sie schnauft normal? Ja, wie weit aber ist sie gefallen? Also sie ist auf den Treppen umgefallen oder nehmen oben runtergefallen? Jawohl. Ist sie jetzt vollkommen wach? Gut. Okay. Sie wissen da nicht, wo sie verletzt ist. Okay. Gut, hören Sie, dann tun Sie bitte liegen lassen, wie sie jetzt ist. Tun Sie sie bitte weiterhin überwachen, dass sie super schnaufen. Wenn sich der Zustand verschlechtert, dann Sie mir bitte sofort wieder anrufen. Tun Sie ihr bitte nichts zu essen, nichts zu trinken geben. Und tun Sie bitte jemanden herausstellen, der weiss, wo die Patientin ist, wo das Team sofort kann zu der Patientin bringen kann. Gut, der Rettungswagen kommt so schnell wie möglich. Gut, danke, auf Wiederhören. Das ist ein anderer Signaleinsatz.
Wieso?
Weil wir wissen nicht genau, was mit dieser Patientin ist. Wir müssen davon ausgehen, dass sie entweder den Rücken oder den Kopf angeschlagen hat und somit besteht potenziell eine Gefährdung der Vitalfunktionen. Und darum schicken wir das Fahrzeug mit Sondersignal. Wir gehen im Zweifelsfall eigentlich immer zugunsten des Patienten. Also wir nehmen den schlechtesten möglichen Fall an und können nachher immer noch wieder zurückstufen. Das ist eigentlich einfacher, weil alles, was wir verpassen im ersten Moment, das haben wir für den ganzen Einsatz verpasst.
Also sind wir stoppen, ich weiß es gar nicht mehr.
Von den Atriumventrikeln und bipolar, unipolar.
Unterdessen ist es nach der 2 in der Nacht. Die Sanitäterinnen und Sanitäter auf der Wacht Neumühlecke haben etwas Kleines gegessen. Ein paar Höckchen zusammen, andere sind müde und ziehen sich zurück in ein Kabäuschen schlafen. Der Ausbilder Björn Deppeler testet seine Kollegin Sandra Willemann, die im dritten Ausbildungsjahr ist. Das Thema Herzschrittmacher. Auch der Daniel Alemann, der Dienstleiter, hat die Nacht wieder Dienst. Er ist seit 15 Jahren dabei. Die Arbeit der Rettungssanitäter hat sich in dieser Zeit stark verändert.
Wir haben sicher massiv mehr Einsätze. Gerade in der Nacht. Früher waren die Nächte einiges ruhiger gewesen. Dann die ganze Szene mit Club, Nachtclub und so. So ein bisschen das aggressive Nachtvolk, das hat schon auch geändert. Ja. Viel ist teilweise, wo die Leute halt einfach auch nicht mehr wissen, was kann ich vor Ort machen? Kann ich jetzt den Patienten hier allein lassen? Oder der Patient selber weiss nicht, lange das, wenn ich zum Hausarzt gehe, muss ich hier ins Spital? So werden wir halt mehr alarmiert.
Und haben Sie das Gefühl, zu Recht meistens? Oder gibt es doch auch solche, die auch das Taxi bestellen können?
Ja, es gibt schon auch einige, die finden, ja, ich habe jetzt kein 20 Nötchen mehr, für ein Taxi ins Spital zu fahren. Also Leute, ich bin 144 Jahre, die kommen mich schon abholen. Ich komme ja dann die Rechnung erst im Nachhinein über.
Eine Rechnung von 300 bis 500 Franken. Solche Fahrten oder auch Einsätze mit Leuten, die zu viel getrunken haben, sind anstrengend. Überhaupt sind Rettungssanitäter kein Beruf, wo man alt wird.
Je älter du wirst, umso schwerer wird es. Wir haben nicht riesig viele Möglichkeiten vom Rettungsdienst da. In einen anderen Job überzuswitchen. Was wir noch haben und können machen, ist sogenannte Leute in sogenannten Tagesdienst nehmen. Da machst du eigentlich keinen Notfall mehr auf dem Rettungswagen. Da bist du eigentlich, wie wir früher gesagt haben, auf dem Krankenwagen unterwegs. Da machst du viele ärztliche Einweisungen von daheim ins Spital. Durch das bist du nicht mehr ganz so gefordert, da voll an die Schuhe zu bleiben. Und du drehst auch nicht mehr ganz so viel und hast es dann ein bisschen ruhiger.
Sie sind 40. Wie lange machen Sie den Job noch?
Momentan habe ich noch Spass daran. So der Range 50. Dann mal noch mal etwas Neues oder anderes noch ein bisschen anzufangen und es ein bisschen ruhiger zu nehmen, das würde, glaube ich, für mich würde mir das noch viel bringen.
2.35 Uhr. 133. D1A. 17D02. Zürich. Thurgauer Straße. Sturz, Absturz. Sturz aus großer Höhe. Mehr als 2 Meter.
Bei diesem Einsatz rückt auch Daniel Alemann aus. Er muss den Notarzt zum Ort vom Unfall bringen, zum Rohbau zu Oerlikon. Dort wartet schon ein Polizist auf den Rettungsdienst.
Guten Abend. Wir können effektiv nicht sagen, wie hoch das gefallen ist. Er hat sich da irgendwo rumgekraxelt und dann ist er runtergefallen und hat sich dann noch irgendwo
hingeschleift. Also wie hoch weiss man nicht.
Nein, aber er ist im zweiten UG unten gelandet.
Sandra Willemann und Björn Deppeler packen das Überwachungsgerät, die blau, gelb und rote Tasche und laufen am Polizisten an. Über die Tiefgarage geht es 2 Stöcke runter, den engen Gang in einen kleinen Raum. Dort sind 3 Polizisten und der Wachmann, der den Verunfallten gefunden hat. Sie erklären den Rettungsleuten, was passiert ist.
Es sind etwa 4 Meter, die man von hier gar nicht recht oben sieht. Es sind 4 Böden, die man hier geschlagen hat. 4 zu oben geschossen. Wir sind im 2. Untergeschoss.
Die Holzdienstverfehlung?
Genau. Das sind da die Matten, die man den Kopf drauf hat. Er hat etwa 5 oder 6 Böden geschlagen.
Also er liegt schon seit einigen Stunden da.
Der Mann ist offenbar ein Kabelschacht abgefallen. 10-15 Meter, schätzen die Polizisten. Dabei hat er aber gerade doppelt Glück gehabt. Erstens haben die Holzbretter seinen Fall immer wieder gestoppt und zweitens hat ihn ein Wachmann gehört und auch gefunden. Vom Raum aus sieht man ihn kaum. Er liegt auf einem Podest, zinderst hinten, hinter dicken Rohr. Sandra Willemann räucht zu ihm hinten. Es hat kaum 1 Meter Luft bis zur Decke. Die Polizisten bringen die Skiwerfer und eine Festbank, um später den Mann besser abnehmen können. Es ist kalt und feucht im Neubau. Und auch der Patient ist durchnässt. Er liegt auf dem Bauch in einer Wasserlache. Unterdessen ist auch der Daniel Alemann eingetroffen, zusammen mit dem Notarzt. Der Daniel Alemann macht Schmerzmittel parat. Weil es aber zu wenig Licht hat und niemand eine Vene sieht, können sie ihm kein Schmerzmittel geben und müssen ihn so aufs rote Brett überlaufen.
Eins, zwei, drei.
Weil der Mann schwere Kopfverletzungen könnte haben, fixiert sie auch seinen Kopf und lupft ihn dann über die Ruhe auf den Tisch runter. Sie decken ihn mit einer Folie zu, ziehen ihm eine Sauerstoffmaske über den Kopf und suchen nach einer Vene, um ihm endlich etwas geben gegen die Schmerzen.
Haben Sie irgendwo eine Vene, wo man gut weiss, wo man das stechen kann?
Oh, keine Ahnung. Ja,
hast du nie gefixt?
Ja.
Und wo ist denn das am besten gegangen, wie die Vene?
Der Mann ist ein ehemaliger Fixer und darum ist es schwierig, eine Vene zu finden. Nach ein paar Minuten entscheidet sich das Team, Schmerzmittel direkt ins Knochenmark abzugeben. Der Björn Deppeler nimmt einen roten Bohrer vor und bohrt einen Patienten ins Bein. Das ist eine relativ neue Methode, erklärt Daniel Alemann.
Der Bohrer, wo man eine Infusion, eigentlich eine Nadel in den Knochen reinbohren könnte und das die Infusionslösung direkt über den Knochen und dann im Blutkreislauf abgeben könnte. Kannst du Medikamente, Volumenersatz und so weiter abgeben.
Das macht man ohne Narkose, baut man da in den Knochen rein?
Das macht man ohne Narkose. Es tut eigentlich das Bohren an und für sich tut nicht gross fest weh. Es ist eher die Flüssigkeit, die man in den Knochen reindrückt und dem Patienten Schmerzen zufügt.
Und in welchen Situationen brauchen Sie das?
Primär zuerst meistens mal bei den Kindern, vor allem bei sehr kleinen Kindern, Säuglingen auch, weil man dort die Venen nicht sieht. Die sind halt noch ein bisschen wurstig, speckig und da siehst du die Venen nicht. Und so kannst du da hauptsächlich einen Unterschenkel reinbohren, eine Nadel rein tun und du das nachher die Infusionslösung abgeben oder eben ein Medikament.
Das Bohren scheint auch am jungen Mann nicht wirklich weh zu tun. Wo sie dann aber versuchen, die Schmerzmittel ins Markt zu spritzen, schreit er vor Schmerzen. Sein Schrei scheint auch die Polizisten nicht kalt zu lassen. Allerdings sind die jungen Polizisten bemüht, keine Regung zu zeigen. Sie weichen den Blick aus, schauen entweder auf den Boden oder starr in die Weite. Sie alle gehören offenbar zu einer Spezialtruppe. Sie haben kurz geschnittene Haare, kugelsichere Weste und reden sich nicht beim Vornamen an, sondern mit Nummern. Alle Beteiligten sind sichtbar angespannt. Der Björn Deppeler hat Schweißtropfen auf der Stirn. Der Patient hat noch immer kein Schmerzmittel bekommen. Und der Björn Deppeler muss noch mal bohren. Auch das Mal geht einem Schreien vom Patienten durch Mark und Bein. Wo alles nichts bringt, entscheidet sich das Team, den Mann ohne Schmerzmittel ins Spital zu fahren. Wie schon der Mann, der im Tunnel verunfallt ist, kommt auch er in den Schockraum vom Unispital.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.